Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Gloria. Heute haben wir wieder ein spannendes Interview in der Abtei St. Otmarsberg in Utzne mit dem Pater Matthias Behr. Der Pater Matthias wird uns in seine Berufungsgeschichte einweihen und ich freue mich sehr, beim Pater Matthias zu sein. Und mein Name ist Andrea Marti und so möchte ich dich, Pater Matthias, bei Radio Gloria herzlich willkommen heißen.
Danke. Und ich möchte gerade davon mit gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
So in kurzer Zeit müssen von meinem Leben erzählen, ist ein bisschen schwierig. Weil ich ein ganzes Buch schreiben könnte, wie Gott mich verwöhnt hat. Ich bin in Graubünden, in Tavanasa, ein kleines Bergdörfli, aufgewachsen. Romanisch sprechend, bis zur vierten Klasse nur Romanisch gehabt. In einer gut katholischen Familie aufgewachsen. Eltern, die den Glauben nicht nur davon geredet haben, sondern ganz gelebt haben. Ich weiss nicht einmal, dass wir in am Tisch über andere geschwätzt haben. Auch habe ich nie gehört, dass meine Eltern jemals geflucht hätten. Wenn ich jetzt so zurückschaue, ist das einfach erstaunlich. Ich bin das vierte von fünf Kindern. Nach drei Mädchen der erste Bub. Die Mutter hat bei der Geburt, wo die Hebamme gesagt hat, es sei ein Bub, hat sie müssen brüllen vor Freude. Weil sie daheim sind, fünf Schwestern und kein Bruder. Und das ist für ihren Traum in Erfüllung gegangen, mal ein Bub. Der Bub war dann aber nicht nur so einfach gewesen. So mit drei, vier Jahren, so Trotzphase, hatte ich ganz extrem gehabt. Sie als halbe Italienerin hatte ein bisschen Mühe gehabt mit dem. Sie hat probiert, mit dem Versohlen von meinem Hintern das zu brechen. Aber da weiss ich noch, ich werde dort bereit sein, zum töten zu lassen, bevor ich nicht das letzte Wort hätte. Mein Vater ist ganz anders. Das ist ein ganz ruhiger, der den Frieden ausgestrahlt hat, wo ich gerne bei ihm war, von klein auf. Er als Bahnangestellter hatte daheim noch verschiedene Tiere gehabt. Schaf, Schwein, Geissen, Küngel. Und da hat es immer viel zu tun und das war interessant. Kaum konnte ich laufen, bin ich ihm immer nach. Ich habe immer wieder, was ich konnte, auch dürfen ausprobieren. Ich konnte melken, bevor ich in die Schule bin. Wenn ich mal etwas Falsches gemacht habe, hat er nie geschimpft. Er hat immer gesagt, ah, mach nichts, nächstes Mal machst du es sicher besser. Er war halt gerade das Gegenteil von der Mutter. Und trotz allem haben die zwei so gut miteinander ergänzt. In der Ferien bin ich viel als Schafhirt im Frühling und im Herbst. In der ganzen Schulzeit bin ich immer in der Ferien, im Frühling und im Herbst, habe ich Schafe vom Dorf gehütet. In der Pubertät ist dann bei mir gekommen, dass so, ja, der Herrgott ist schon recht, aber momentan habe ich keine Zeit für dich. Momentan würde ich eigentlich das Leben geniessen, ohne dass einer mir dreinredet, das darfst du nicht und das solltest du auch. Und so bin ich immer mehr auf Sparflamme. Vor allem auch, als ich dann auswärts war, so in der, wo ich gearbeitet habe in Welschland, mal im Sommer, ist dann der Sonntagsgottesdienst einfach so ganz automatisch gegangen. Manchmal sind wir bin ich gesehen, manchmal auch nicht, ohne schlechtes Gewissen. Ich habe immer gedacht, wenn ich pensioniert werde, dann habe ich dann Zeit zum Beten und Bibel lesen. Aber jetzt würde ich einfach noch leben. Bei der Berufswahl bin ich noch unschlüssig gewesen. Ich habe ganz verschiedene Wünsche in mir, aber nichts Konkretes. Und dann hat der Berufsberater gemeint, ja, Forstwart, das wäre noch etwas. Weil da kann man sich zum Revierförster weiterbilden, das ist ein sehr moderner, attraktiver Beruf. Und dann habe ich Forstwartlehre angefangen, bei uns in der Gemeinde. In dieser Zeit hatte ich ein paar Mal Glück gehabt. Also mal habe ich beim Onkel geholfen mähen und habe mir so eingerichtet, dass fast die Maschine über mich gekippt wäre. ein anderes Mal im Wald einen grossen Tremmel, der mich fast überrollt hat. Und ganz spät habe ich dann auch noch das Auto von meiner Schwester frisch nach der Autoprüfung Schrott gefahren. Und mich hat es zum Auto rausgefallen, so auf allen vier, wie ein Kätzchen auf der Gegenfahrbahn. Dazumal hat es noch nicht so viel Verkehr gehabt. Ich konnte ruhig aufstehen, ohne dass das Auto noch gekommen ist. Situationen, die gezeigt haben, du könntest tot sein. Ich habe auch so weiche Knie gekriegt in diesen Situationen. Und mich gefragt jetzt, wenn du vor dem Herrgott gestanden wärst, hättest du gesagt, ja, später hätte ich für dich Zeit gehabt, aber jetzt nicht. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Entweder gibt es Gott, dann suchst du ihn, und sonst tust du es abhökeln. In dieser Zeit ist auch eine Schulkollegin die einzige, die reformiert von unserer Klasse, hat sich in Kurune bis zu der Pfingstgemeinde sich bekehrt. So ganz feurig. Dann ist sie im Dorf gekommen und die Bibel in der Hand und gesagt, ja, ihr Katholiken, ich tünd Brot anbeten und ich tünd, die Maria hat noch andere Kinder gehabt, nicht nur Jesus. Kannst du lesen? Die Mutter und seine Brüder warten draußen. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was in der Bibel steht. Und ich bin so schachmatt gewesen. Aber das hat mich angespornt zum Bibellesen. Von dort weg habe ich mir eine Bibel zugetan und angefangen zu lesen. Auch habe ich, wo ich dann nach der Forschwartlehre, ist mir der Wunsch gewachsen, ich möchte ins Ausland Leute helfen, die Hunger haben. Ich wollte sogar mit der Forschwartlehre einmal abbrechen. Und der Papa hat gesagt, nein, mach es zuerst fertig. Nachher hast du noch genug Zeit. Und auch da bin ich sehr froh gewesen, dass der Vater das geraten hat. In Kurune habe ich dann, weil es in der katholischen Kirche nichts gegeben hat für Junge, bin ich bei der Pfingstgemeinde so im Jugendkeller gewesen, auch bei der Urchristengemeinde, bei der evangelischen Gemeinde. Und dort habe ich gelernt, noch besser mit der Bibel umzugehen, Bibel lesen. Mich hat es eben interessiert und gesagt, ja, es sind nur wir Katholiken, die geschieden und alle anderen kommen nicht raus. Und dann habe ich dürfen entdecken, dass es überall Gutes hat, wo man lernen könnte. Aber später habe ich gemerkt, daheim bin ich in der katholischen Kirche. Nach der Forschwartlehre, weil ich ins Ausland wollte, habe ich etwas Medizinisches lernen. Zuerst habe ich gemeint, du bist eine Schnellbleiche. Und da haben sie alle wieder gesagt, nein, mach eine richtige Lehre. Dann habe ich die allgemeine Krankenpflegeschule, evangelische Krankenpflegeschule in Chur besucht. In dieser Zeit war mir auch noch eine wichtige Entdeckung, dass ich gemerkt habe, nicht nur der Hunger ist etwas Schlimmes, sondern der innere Hunger ist noch schlimmer. Wenn ich so denke, eine ältere Frau, die gekommen ist, die daheim umgekehrt ist, immer wieder, und deswegen im Spital gelandet. Und dann haben wir gemerkt, sie hat zu wenig Blut. Dann haben wir gefragt, ja, was kochen sie? Und dann hat sie gesagt, seit mein Mann gestorben ist, mag ich nicht mehr kochen. Ich lebe mehr oder weniger von AHV-Kup. Das heisst also Brot, Kaffee mit Brotmöckli drin. Und dass der Körper dabei rebelliert, ist natürlich klar. Oder eine junge Frau, die im Entzugskur bei uns gelandet ist. Hübsch, reich, gescheit, aber trotz allem dann bei den Drogen gelandet. Also kein richtiges Lebenssinn im Leben gefunden. Oder auch, wo mal ein anderes Selbstmordversuch bei uns angemeldet sind auf der Abteilung, habe ich sofort für mich vorgestellt, es ist nicht jemand, der behindert ist oder der wüst ist. Eine hübsche Frau, die beim Liebeskummer Schiffbruch landet und einfach keinen Sinn mehr im Leben sieht. Von daher habe ich gemerkt, wenn ich gehen würde, würde ich nicht nur zum Leuten helfen, sondern wirklich auch von Jesus erzählen. In dieser Zeit, also es ist ein Osternachtfest, bin ich am Abend nach dem Arbeiten in der Kirche und vor der Kirche war ein Mädchen. Wir haben einander angeschaut, es waren viele Leute, aber die ist mir gerade aufgefallen. Und dann bin ich in der Kirche innen, habe zwei Bücher genommen und denke, der hinter mir kommt, kriegt einfach das Buch. Und dann war sie gewesen. Und sie war neben mir, gewesen, der ganze Gottesdienst. Die Andacht war nicht gross gewesen. Also ich konnte nicht gross konzentrieren, was vorne läuft, sondern das hat einfach sehr mir angezogen. Er hat mir gesagt, nein, ich bin in der Lehre, ich habe keine Zeit für Freundschaften. Und das ist eine Hübsche, die hat sicher einen Freund. Also da. Und dann bei der Kommunion habe ich zu Jesus gesagt, du, also wenn es etwas werden soll, dann muss sie mir ansprechen, ich tue sie sicher nicht ansprechen. Und nach der Kelle bin ich außen und natürlich nicht pressant gehabt, um wegzugehen, damit sie die Chance hat, mich ansprechen. Sie hat es dann auch gemacht. Sie hat gesagt, sie hat Glaubensprobleme, ob ich Zeit habe, mit ihr darüber zu reden. Sie hat das Gefühl, dass ich schon fest im Glauben stehe. Und wenn wir bis in der Nacht diskutiert, in einem Kaffee, bis man uns rausgefallen hat, dann habe ich einen anderen Tag abgemacht, für gemeinsam im Jugendkeller von der Pfingstgemeinde zu gehen. Haben sie mit der Wespe abgeholt, dort gebracht. Das hat ihr einen grossen Eindruck gemacht. Aber, als sie von der Wespe abgestiegen ist, ja auch, habe ich ihr spontan einen Kuss auf den Backen gegeben. Ganz spontan. Das ist gar nicht geplant. Also und ich bin abgefahren und die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Die ganze Nacht nur noch an sie denkt. Am anderen Tag, um 10 Uhr, habe ich dann auf der Abteilung telefoniert. Sie ist auf der Station. Dann hat man sie müssen rufen. Und er hat gesagt, ja, was ist los? Ich wollte nur deine Stimme hören. Spinnst du? Ich habe so viel zu tun und du willst mich stören. Und dort ist eine zweijährige Freundschaft entstanden. Was mir vor allem in dieser Zeit wichtig war, so in den ersten Mal, wo wir zusammengekommen sind, so eine Wanderung gemacht, im Gras gelegen, im Himmel hochgeschaut, an die Hand gegeben, bis blottert. Und dann plötzlich merke ich, es hat ja Sterne am Himmel. Und das ist für mich schon so etwas Eigenartiges gewesen. Weil ich gar nicht vorstellen konnte, wie ist der Himmel. Weil so langweilig, da läuft nichts. Und da habe ich gemerkt, da ist auch nichts gelaufen. Ich habe keinen Hunger gehabt zum Sphäre, keinen Hunger zum Nacht. Einfach nur jemanden gerne haben und von jemandem geliebt sein, so wie ich bin. Da wird es einem nicht langweilig. Also für mich, ich bin sehr dankbar um dieses Geschenk. Später, genau noch, hat sie mich zu einem Gebetstreffen in Gossau oder so ein Dessertreffen mit Eucharistie eingeladen, weil die Schwester dort hier ist. Ich bin mit und dort habe ich es wirklich auch dürfen, während der Eucharistie erleben, wie Jesus gegenwärtig ist. Ich bin also in Tränen aufgelöst gewesen, bin aber erstaunt, dass meine Freundin einfach, das hat ihr kalt gelassen. Später, ich wollte heiraten, sie hat gesagt, nein, verloben kennen wir bei uns nicht. Und dann hat sie gesagt, in der Bibel steht es auch, dass Maria und Josef verlobt sie sind miteinander. Sehr gut. Und dann hat sie auf Verlobung hin hat sie einen E-Vorbereitungskurs in Bad Schönbrunn angemeldet. Und in dieser Woche ist bei ihr aufgebrochen, dass es zu gefährlich ist, mit mir im Bund einzugehen. Also sie hat am zweiten Tag gesagt, du, ich muss überlegen. Am Mittwoch hat sie gesagt, nein, ich wage es nicht. Nämlich, in einem Gespräch ist eine Frage gestanden, was ist mir wichtiger? Und bei mir ist der Missionseinsatz wichtiger gewesen als Familie. Also Familie ist erst an zweiter Stelle gekommen. Für sie ist es ganz deutlich gewesen, wenn ich im heirate, dann muss ich mitgehen. Weil das ist ihm wichtiger als Familie. Ja, dort habe ich auch eine schlaflose Nacht gehabt. Wir sind aber beide in dem Kurs geblieben, weil wir so eine gute Gemeinschaft hatten. Einfach ganz verschiedene Plätze nebeneinander. Ich habe 3 Monate noch gehofft, dass wir wieder zusammenkommen, weil ich habe dann die Liebe dort über alles helfen. Aber ich habe nicht, auch nach 3 Monaten, wo ich wieder mal mit ihr mich verabredet habe, habe ich gemerkt, nein, da ist wie eine Wand, wie zwei Fremde, die sich einander begegnen. 10 Jahre später, als ich schon im Kloster war, haben wir eine Wanderung gemacht am Nachmittag. Und da habe ich ihr Danke gesagt, dass sie den Mut hatte, Nein zu sagen. Und sie hat mir auch gestanden, das war für sie eine schlimme Zeit nachher. Was bei mir nicht der Fall war, ich bin kaum ins Spital zurückgekommen, ist eine Gebetsbibelgruppe entstanden, eine ökumenische, in Glarus. Und das Treffen dort hat mir so viel Freude und Kraft. Nachher habe ich gewusst, jetzt, also entweder die oder keine. Und darum habe ich dann Ausschau gehalten, was für eine Gemeinschaft kann ich gehen, weil Ich bin nicht ein Einzelkämpfer, also ich brauche eine Gemeinschaft. Der Weg schlussendlich hat, wo ich in der Zeit gesucht habe, in diesen Dienst oben, bin ich in die Klosterkirche einmal reingegangen. Und dann ist jemand gerade aus dem Papierstuhl gekommen. Das wäre auch etwas, ich war schon lange nicht mehr gewesen, beichten. Und dann bin ich beichten. Und der Pater hat am Schluss von der Bier gesagt, was machst du? Willst du nicht zu uns kommen? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme sehr gerne, aber ich komme nur schnuppern, weil ich würde in Mission. Und weil es dort mir gefallen hat, Benediktiner hat es nur in Nutz nach Missionsbenediktiner. Und da bin ich da unten gelandet. Ich bin noch eine Woche hier runtergekommen und dann gesehen, dass kranke Mitbürger schön umsorgt sind. Nicht nur von einem, der zuständig ist, sondern von 3-4 verschiedenen Mitbrüdern, die sich einfach einander geholfen haben. Auch, dass man hat, der Senior hat dürfen im Rollstuhl am Gottesdienst teilnehmen, eine heilige Messe. Man denkt, eine Familie, wo die Kranken gut umsorgt sind, das ist eine gesunde Gemeinschaft.
Wir sind zurück in der Sendung mit dem Pater Matthias Beer von der Abtei St. Ottmarsberg in Utzne. Der Pater Matthias wird uns in die Berufungsgeschichte einweihen. Er hat im ersten Teil schon ganz viel erzählt über sein Leben und ich freue mich jetzt auf das weitere Interview mit dem Pater Matthias. Matthias, du bist dann ins Kloster eingetreten. Wie hat denn dein weiteres Leben ausgesehen?
Bis 20 wollte ich eigentlich selber planen. Und das ist immer anders geworden. Dann habe ich gesagt, so, Herr Gott, jetzt nimm du es, mach du es. Ich lohne sie einfach freie Hand. Und darum auch mit dem Eintritt, auch mit dem Versprechen, habe ich gewusst, das heisst, was die Oberen entscheidet über mich. Ich habe schon von der Profess Lebensgeschichte geschrieben und auch Wünsche. Dass ich Mission wollte, das war klar gewesen, aber auch, dass ich mir den Wunsch, Priester zu werden, schon auch da wäre. Aber ich sage, man kann mir brauchen, was man könnte. Schauen, was man braucht. Und da bin ich 20 Jahre praktisch, habe ich hier im Haus kranke und alte Mitbrüder zuständig gewesen. Das war also noch gar nebenbei gewesen, aber auch Gastbruder. Ich war Vorsänger gewesen. Ich habe ein bisschen Religionsunterricht gegeben. Also es waren sehr interessante Sachen gewesen. Und von daher, erst als ich dann auf Afrika gehen durfte, nach der ewigen Professorsjahr, als ich zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, wir haben wirklich zu wenig Priester im Haus. Und ja, wenn es für mich länger würde, würde es mich schon noch reizen, zum Studieren. Und dann habe ich einmal gefragt, ob ich den Test machen von der Bischof. Ich bin ein Psychologe, der von der Intelligenz und von der Persönlichkeit getestet wird. Und der hat aber gesagt, ja, kann schon gehen, aber ich kann nicht garantieren, dass ich studiere, wenn es positiv ausfällt. Und es ist dann positiv ausgefallen, es hat geheißen, wir können es wagen. Und dann hat er aber gesagt, jetzt musst du halt festbeten, dass junge nachkommen, die deine Arbeit machen, damit wir dich schicken können. Und für mich ist die Sache dann, ja, jetzt ist der Ball wieder beim Herrgott. Dann bin ich über 40 geworden und dann dachte ich, ja gut, es hätte nicht mehr müssen sein, aber ich bin nicht unglücklich. Und wo der Abt Marianne Eleganti gewählt worden ist, einer von den ersten Spaziergängen miteinander sagt er, hättest du Lust zum Theologie studieren? Wir haben zu wenig Priester. Josef Maria auch schon gefragt und ich würde gerne euch beide zum Studium schicken. Dann habe ich gesagt, ja, gerne, aber wer macht denn meine Arbeit? Und er hat gesagt, wenn es Gottes Willen ist, dann gibt es schon Weg. Zuerst das Studium in Einsiedeln vorgesehen, beim Pater Josef Maria hat es geklappt. Bei mir hat der Studienleiter gesagt, er bezweifle, ob ich die Studienart gut durchkomme. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich Geschmack gekriegt, darf ich probieren über Theologie für Laien in Zürich, nachher in Luzern. Ich sagte, ja, ich kann gerade anmelden. Und so habe ich auch 2 Jahre bin ich nach Zürich zum TKL. Und da ist der Abend mal von der Firma gekommen und gesagt, du, ich habe eine Adresse gekriegt in Deutschland. Das ist super, das ist genau für dich. Du kannst mal eine Woche dort raus schauen, wie das ist. Und das Schöne ist, in Zürich habe ich weiterhin können, die älteren Mitbrüder betreuen, weil es nur Abendkurs waren. Und jetzt Deutschland wäre ganz weg gewesen. Und auch da wieder, ja, wer macht meine Arbeit? Und wenn es Gottes Willen ist, geht das schon. Und ich bin raus und hat mir gefallen und gesagt, ja, so habe ich in Landershof 4 Jahre intensiv Theologie studiert. Und wirklich daheim ist die Oberschwester vom Spital ist pensioniert worden. Und die war bereit gewesen, bei uns zu arbeiten, und zwar gratis um Franken. Ich habe ihr angefragt, so 1-2 Mal in der Woche, so zum Blutdruck messen, Blutzucker machen und so ganz einfache Sachen. Und schlussendlich war sie jeden Tag schon um 16:30 da oben gewesen, damit ein Mitbruder um 17:30 ist heute können, beim Frühchor teilnehmen. Also wirklich ein Geschenk vom Himmel. Und eben sie hat gesagt, ich komme nur, wenn ich gratis kann, zum Dank, dass im Beruf nie etwas passiert ist. Während dem Studium war noch die Anfrage von Kasachstan. Und da ist auch wieder die Frage vom Abt. Marianne, ja, wärst du auch bereit zum Gehen? Ich sagte, ja, wenn du willst, morgen. Aber ich war noch im Studium und da nicht müssen. Das Jahr hatte ich noch ein Studium. Und ja, schlussendlich ist dann auch die Aussendung nach Kasachstan gekommen. 7,5 Jahre bin ich in Kasachstan und ja, jetzt bald 4 Jahre wieder zurück.
Und was hast du gemacht in Kasachstan, Matthias?
Nach dem Studium bin ich zum Diakon geweiht worden, die letzte Handlung noch vom Bischof Ivo Führer. 2 Wochen später sind wir abgeflogen, bin als Diakon nach Kasachstan. Wir haben Pater Josef und ich, er ist damals schon geweiht gewesen. Zuerst haben wir in einer Pfarrei gearbeitet, wo die Schwester, Ordensschwester, die dort gearbeitet haben gut Deutsch können. Wir haben können, die liturgischen Texte haben wir Russisch gebetet und Predigt haben wir auf Deutsch und die Schwestern haben das übersetzt. Also auch dort habe ich auch schon Predigt Geweiht bin ich dann ein halbes Jahr später, also am Fest vom Heiligen Josef, 2007, in der Hauptstadt von Kasachstan, Astana, von Erzbischof Thomas Später. Das war natürlich auch eindrücklich und das war dann russische Liturgie. Aber ein grosses Erlebnis, so die, in dem Dienst, die ja, lange in mir geschlummert hat. Nachher sind wir in einem Wallfahrtsort in Osonoye tätig gewesen. Dort wir haben immer probiert, beides zu sein, nicht nur Priester, sondern auch Ordensleute, Benediktiner, die Gemeinschaft pflegen. So haben wir Gottesdienst praktisch immer gemeinsam gefeiert. Also eigentlich war Hauptzelebrant, wenn wir 3 oder 4 Gottesdienste gehabt haben, war der Mitbruder dann einfach Ministrant gewesen, oder ist in dieser Zeit dann auch mit der Kommunion zu den Kranken im Dorf und dann wieder zurück oder am Anfang gemeinsam beichtloset, was einfach normal ist, dass man dort eine halbe Stunde bis eine Stunde zuerst die, die wollen gehen, beichtloset. Und das ist schon auch eindrücklich, dass man es mit so wenig Sprachkenntnis, mit dem Russisch, wo wirklich nicht leicht ist zum Lernen, mit wenigen Brocken kann beichtloset und auch Zuspruch geben, wo die Leute auch etwas davon haben. Da gibt es noch ein Platzerlebnis, wo wir in einem Nachbarsdorf gewesen sind, als Wochenende helfen, hat eine Frau unbedingt zu mir beichten. Die ist frisch bekehrt und wollte reinen Tisch machen. Und sie ist zu mir beichten. Ein Jahr später ist sie in einer Gruppe, hat die Wallfahrt gemacht, nach Osonoye. Sie war bei uns zum Kaffee, ist die Gruppe gewesen. Und dann hat sie schmunzelnd gesagt, sie wollte bei mir beichten, in der Hoffnung, dass sie nicht alles verstehen. Aber sie hat 4 Kinder abtrieben kann und Abort ist das gleiche Wort für Russisch wie für uns im deutschen Sprachgebrauch, weil es ein latinisches Wort ist, Abort. Leider sehr verbreitet. Früher von Lenin ist das der erste Staat, der das legalisiert hat, mit dem Ziel, wenn man die Moral vom Volk zerstört, dann kann man das Volk besser führen. Das heißt, wenn es Moral zerstört ist, fällt das Volk wie eine reife Frucht in dem Schoß. Und das Herz von der Mutter sagt halt, nach einer Abtreibung, ob man Gott glaubt oder nicht, es ist eine große Wunde und etwas so, vor allem auch im Alter. Das habe ich beobachten, derartige, die 70 sind, die immer wieder, wenn man zu dem zu sprechen kommt, kriegen sie Tränen in den Augen. Und immer wieder das Zusagen, sie haben es beichtet, für das ist Jesus gestorben. Tun sie dem Kind einen Namen geben, bitten sie um Verzeihung und erklären sie, warum sie getötet haben. Aber wissen, für Jesus hat es verzeihen. Also ich muss mir auch selber können verzeihen.
Das war die Zeit in Kasachstan. Jetzt bist du seit rund 3 Jahren wieder da. Wie sieht jetzt dein Alltag aus, Matthias?
Ja, auch da fehlt es nicht an Arbeit. Also, das heisst im Haus, Biergespräche, zum Glück nimmt es auch immer mehr zu. Leute, die auch geistliche Führung, die regelmäßig kommen. Den Gottesdienst auch, haben wir feste Gottesdienste im Haus, im Spital, Maria Bilstein. Dann gebe ich auch noch ein bisschen Religionsunterricht. Ein Wunsch vom Abt, damit es auch Kontakt zu der Pfarrei ein bisschen geknüpft ist. Für mich eine große Herausforderung. Wie sage ich es meinem Kind? Es kostet mir mehr Energie als Predigen, aber ich profitiere natürlich davon. So muss ich lernen, mit einfachen Worten unsere Glaubenswahrheiten zu vermitteln. Und das kommt auch in der Predigen zu gut, dass ich dort nicht zu kompliziert rede.
Bist du schon längere Zeit Priester? Was ist die Herausforderung für dich?
Also was gerade momentan traurig und nachdenklich macht, ist so die Kämpfe innerhalb von der katholischen Kirche. Also die so viele, die Mühe haben mit der Art von Papst Franziskus und eine ungute Tendenz, wo ich Angst habe, es könnte sogar zur Spaltung gekommen. Vor allem mit unseren Massenmedien wird da ausbreitet Sachen, die eigentlich hinter verschlossenen Türen unter vier Augen besprochen werden. Und das für Leute, die es nur hörend und nicht dahinter sehen oder nur einseitig informiert werden, dass da Aggressionen stehen und auch falsche Ängste. Also ich bin so froh, dass der Papst Franziskus grosszügiger ist, zum Beispiel auch mit der Krankensalbung. Natürlich schon vom Konzil her ist es eine Krankensalbung und nicht das Sterbesakrament. Also dass man soll einem helfen, wenn man schwere Last, schwere Wunden hat, dass man es mit Jesus kann tragen kann. Aber auch in der Pastoral mit Leuten, die geschieden sind. Ich bin so froh um die Tür, die da geöffnet ist. Nicht einfach sagen, früher war Ehebruch und jetzt in der Zwischenzeit ist das nicht mehr so schlimm. Nein, Ehebruch bleibt Ehebruch. Und darum eine gültig geschlossene Ehe, die dann geschieden ist und eine andere Beziehung gegangen ist, ist Ehebruch. Und da kann man nicht abstreiten. Die Möglichkeit ist, dass die Ehe ungültig war, weil sie gedrängt worden sind. Oder gibt es verschiedene Sachen, die eine Ehe ungültig macht. Oder wenn sie gültig ist, dass wenn der Wille da ist, wir wollen nach Gottes Willen leben. Ich habe aber noch nicht Kraft, um mich zu trennen oder dass ich da durch das Sakrament die Kraft kriege und immer wieder danach strebe, dass ich wie Bruder und Schwester kann zusammenleben mit getrennten Schlafzimmern. Und auch in der Gefahr, ich kann noch nicht, es kann wieder passieren, dass ich nicht, deswegen nicht von den Sakramenten wegbleibe, sondern ich gehe beichten und solange ich gerade treu bleibe, gehe ich auch zur Kommunion. Und später kann ich geistig kommunizieren, bis ich es wieder beichtet habe und wieder neu angesetzt habe.
Pater Matthias, habe ich jetzt etwas nicht angesprochen, wo du denkst, im Zusammenhang mit deiner Berufungsgeschichte, dass das wichtig wäre?
Also das, was ich immer wieder muss tun und fragen, warum Gott mich so verwöhnt hat, dass mich immer wieder geführt hat, dass ich spüre, dass ich mich herausfordert, aber dass er mich auch antwortet. Auch meine Freundin hat ihn herausgefordert, aber die ist bis heute mehr oder weniger noch suchend, dass Gott so einen Unterschied macht. Und da werde ich wahrscheinlich erst später sehen, warum Gott so ist. Aber weil Gott so verwöhnt hat, ist es mir nur ein Bedürfnis, um auch so viel Gutes zu tun wie möglich, weil es einfach als Antwort für den Reichtum, den er mir gegeben hat.
Schön, danke vielmals, Pater Matthias. Und so wünsche ich dir persönlich und auch der ganzen Gemeinschaft und der Pfarrei alles Gute und reichen Gottes sagen. Danke, Matthias.
Danke. Mutter mit dem Kinderlieb.
Uns allen deinen Segen gibt.
Amen.
Amen. Matthias, würdest du uns nur den Segen spenden?
Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, Salgen Josef, des heiligen Benedikt, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.